Vielleicht brauchen wir für einen Sommer voller Abenteuer am Ende weniger, als wir denken. Gleichzeitig ein bisschen mehr von was anderem. Mehr praktische Fähigkeiten. Ausrüstung, die wir kennen und der wir vertrauen können. Die Bereitschaft, einen Plan zu verändern. Und es tut uns sicher ganz gut, diese besondere Haltung des Bastlers, des Bricoleurs zu verinnerlichen. Nicht immer zu fragen, was fehlt mir noch, sondern öfter, was ist schon da? Was kann ich damit machen? Welche Möglichkeiten habe ich übersehen? Was entsteht, wenn ich diese Dinge anders miteinander verbinde? Und das ist dann wirklich auch entscheidend in der Vorbereitung und Anbahnung unserer Abenteuer. Okay, wenn das nicht geht, was geht dann? Wie kann was entstehen, das noch nie da war? Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und nehme dich heute mit in den Sommer. So richtig rein. Der Sommer hat natürlich längst begonnen, aber jetzt beginnen diese Wochen, in denen wir ja was erleben wollen da draußen, in denen wir diese Zeit nutzen wollen, die wir haben. Es sind jetzt diese langen Tage, diese warmen Abende, dieses dann doch oft auch gutes Wetter. Ich weiß, wir haben in den letzten Tagen, zumindest hier in Hamburg, wo ich zu Hause bin, auch immer wieder Regentage gehabt und in anderen Teilen Deutschlands auch. Aber grundsätzlich sind das ja diese heiligen Sommertage einfach, die eine gewisse Magie haben. Es soll in der heutigen Folge um die Frage gehen, was wir brauchen, um wirklich bereit zu sein jetzt für diese Tage, diese Wochen, damit die magisch werden, damit die unvergesslich bleiben. Also, wie sollten wir da jetzt reingehen, um das Bestmögliche rauszuholen, nicht im Sinne einer Optimierung, sondern vielleicht sogar im Sinne einer Nicht-Optimierung. Die Frage, wie holen wir das Beste für uns raus? Darüber haben wir in den letzten Wochen auch immer wieder aus verschiedenen Perspektiven uns unterhalten, mit verschiedenen Gesprächspartnern, aber heute nochmal ganz konkret wirklich, was brauchen wir? Sind wir bereit, um loszuziehen? Und was fehlt uns vielleicht noch, um wirklich Außergewöhnliches jetzt zu erleben? Das heißt, die Folge heute ist in sich nochmal so ein Kick-off für den Sommer. Es geht um Ausrüstung, es geht aber auch um Skills, um Fähigkeiten und unsere Einstellung, wenn wir nach draußen ziehen. Wir starten da jetzt gleich rein, ohne großes weiteres Vorgeplänkel. Aber du kennst das, wenn du diesen Podcast schon länger hörst. Wir atmen vorher noch einmal kurz tief durch. Ich bin ja bekanntlich ein Riesenfreund der Hängematte und ich bin ein Riesenfan von Ticket to the Moon. Das ist eine Firma, die Hängematten herstellt, mit der ich selbst schon eine eigene Hängematten-Edition gemacht habe, in deren Hängematten ich seit vielen, vielen Jahren schlafe und die ich total mag, weil sie einen total nachhaltigen Ansatz haben, nicht nur was die Materialien betrifft, weil sie sehr fair produzieren, weil die Mitarbeiter in der Produktionsstätte in Bali nicht nur unglaublich gute Arbeitsbedingungen haben, sondern weil ihnen auch Teile des Unternehmens mittlerweile gehören. Und Ticket to the Moon macht nicht nur super Hängematten, sondern inzwischen auch viele verschiedene andere Produkte, die teilweise aus Resten der Hängemattenproduktion hergestellt werden, teilweise einfach mit den gleichen guten, nachhaltigen Materialien. Aber es ist ja nicht so, dass diese Materialien nur nachhaltig sind, sondern diese ganzen Produkte sind auch total durchdacht, was die Funktionen betrifft. Und ich habe jetzt einige dieser anderen, dieser Nicht-Hängematten-Produkte mal getestet und bin total begeistert auch von denen. Und zwar habe ich so eine Umhängetasche, so ein Slingbag, eine kleine, die ich einfach für den Alltag nutze, die total super ist, die ganze ganz viele kleine Täschchen noch hat, aber trotzdem sehr schlicht, sehr stylisch auch wirkt. Es gibt Rucksäcke, die sich ganz klein zusammenpacken lassen aus diesem Hängemattenmaterial, die du dann aber, wenn du sie entpackst, richtig als Tagesrucksack nutzen kannst. Sehr, sehr praktisch. Dann habe ich ein Strandtuch aus dem Hängemattenmaterial, gerade jetzt mit Blick auf den Sommer natürlich super, lässt sich aber nicht nur am Strand verwenden, sondern natürlich auch auf einer Wiese oder im Park. Ich habe die Produkte von Ticket to the Moon, die mir besonders gut gefallen, sowohl Hängematten als auch die weiteren Produkte, nochmal zusammengefasst und übersichtlich dargestellt auf meiner Website. Du findest in der Beschreibung dieser Podcast-Folge einen Link zu allen Werbepartnern des Freiraus-Podcasts. Keine Angst, das sind nicht unglaublich viele, aber dort gibt's auch die Informationen zu den Produkten von Ticket to the Moon. Wenn du magst, kannst du auch direkt christoförster.com/ticket-to-the-moon in deinen Browser eingeben, also christoförster.com/ticket-to-the-moon, aber alles mit einem Minus getrennt bei Ticket to the Moon, oder du nutzt eben den Link in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und wenn du bei Ticket to the Moon etwas kaufst, dann nutze unbedingt den Code christoförster10, dann bekommst du nämlich 10% Rabatt auf alle Produkte. Ja, wir möchten am Ende dieses Sommers das Gefühl haben, richtig was erlebt zu haben. Dass da etwas war, an das wir uns erinnern werden. Wahrscheinlich hast du längst gute Ideen, wie das gelingen kann. Diese eine Tour, über die du schon eine ganze Weile nachdenkst, eine Nacht draußen mit dem Rad ans Meer fahren, nach Feierabend den Rucksack nehmen und einfach losgehen, auch wenn jetzt kein großer Urlaub ist, mit dem Zug irgendwo aussteigen und von da aus zurücklaufen, vielleicht auch was Größeres, eine lange Wanderung, eine Reise mit dem Rad, ein paar Tage im Zelt, eine Hüttentour, ein Abenteuer, von dem du noch nicht genau weißt, ob du es dir wirklich zutraust, auch das ist ja möglich, und vielleicht kennst du auch das, was dann oft passiert. Eine zunächst ziemlich einfache Idee wirft nach und nach immer mehr Fragen auf. Ist der Rucksack eigentlich gut genug für das, was ich vorhabe? Was ist, wenn das Wetter umschlägt? Habe ich überhaupt die richtige Ausrüstung? Müsste ich die Route nicht noch genauer planen? Alleine will ich eigentlich nicht los, aber gerade hat niemand Zeit. Das Wochenende, jetzt ist das Wetter nicht perfekt. Nächstes Wochenende habe ich schon was anderes vor. Und am Wochenende danach müsste ich eigentlich mal wieder Rasen mähen. Und irgendwann ist Ende September. Ich habe das gerade am vergangenen Wochenende selbst erlebt. Da hatte ich eigentlich eine richtig gute Idee. Unser Sohn hat Fußball gespielt am Sonntag sehr früh auf der Südseite der Elbe, also auf der Niedersachsenseite der Elbe. Hier in Hamburg ist das dann einmal über die Elbe rüber und noch ein ganzes Stück so flussabwärts war das, bei Stade noch ein bisschen weiter raus. Und ich habe mir gedacht, pass auf, ich paddel dahin. Ich müsste dafür, weil das ungefähr 25, 30 Kilometer auf dem Fluss gewesen wären mit dem Sub, müsste ich morgens um 3:30 ungefähr mit Hochwasser, das passte nämlich ganz gut, das gilt es hier auch immer noch zu bedenken in Hamburg, weil Ebbe und Flut bis in den Hamburger Hafen reinwirken sozusagen, und wenn das Wasser dann aufläuft von der Nordsee Richtung Hamburg, dann ist es sehr schwierig, auch wenn die Flussströmung natürlich dann Richtung Meer einzieht, dagegen anzukommen. Also da solltest du tunlichst eben immer mit dem abfließenden Wasser auch flussabwärts fahren. Und das passte an diesem Morgen hervorragend. Es war wirklich 3:30 morgens Hochwasser und dann ablaufendes Wasser. Und ich hätte wahrscheinlich so 4 Stunden gebraucht, 4-5 Stunden, bis ich dann dort an dem Ort bin. Und nur 3 Kilometer von dem Elbufer entfernt war der Fußballplatz, wo unser Sohn eben dieses Spiel hatte. Und deswegen habe ich gedacht, stehst halt in der Nacht auf und paddelst dann in den Sonnenaufgang rein. Die Vorstellung war für mich super. Das wollte ich unbedingt machen. Und auch wenn ich jetzt eine Weile nicht auf dem Fluss unterwegs war oder mit dem Sub eine größere Tour gemacht habe, hätte ich mir das auch sehr, sehr gut zugetraut. Ich hätte die Elbe überqueren müssen. Da gehen jetzt möglicherweise bei dem oder der einen oder anderen gleich Alarmglocken an. Das ist nicht ganz ungefährlich, aber mit einer gewissen Erfahrung dann auch kein Drama. Also das wäre möglich gewesen. Und es hat eigentlich alles gepasst. Was nicht gepasst hat, war, dass wir am Abend vorher noch Besuch hatten von Freunden. Lange geplant, über Wochen hinweg, diesen Termin. Und das konnte ich nun auch nicht absagen. Und ich wusste nicht so recht, wie lange wir sitzen werden. Und wollte die dann auch nicht rausschmeißen. Es war dann tatsächlich so, dass wir bis Mitternacht saßen. Ich also erst nach Mitternacht ins Bett kam. Es also nur noch 2, maximal 2,5 Stunden Schlaf gewesen wären. Und ich schon dachte, für das, was du davor hast, solltest du eigentlich ausgeschlafen sein, damit du da dann eben auch nicht in Gefahr kommst. Dazu kam noch, dass ein Unwetter unterwegs war, das sich Richtung Hamburg bewegte, über die Elbe zog, von der Nordsee her. Und das zusammen dann dazu geführt hat, als ich mich ins Bett gelegt habe, dass ich gesagt habe, nee, ich stelle mir den Wecker nicht. Ich werde das vertagen müssen, so traurig das ist. Ich stelle mir den Wecker dann doch auf, aber 7 Uhr, damit ich dann mit dem Nachbarn und seinem Sohn und meinem Sohn dahin fahren kann zum Zugucken. Und dieses Abenteuer, das gebe ich auf. Das wird dann vielleicht irgendwann nochmal später möglich sein. Und das ist es natürlich auch. Am Ende hat es richtig gewittert in der Nacht und es war genau die richtige Entscheidung, nicht zu fahren. Ich hätte gar nicht durchfahren können. Ich hätte wahrscheinlich das dann irgendwann abbrechen müssen aufgrund der Wetterverhältnisse. Aber warum ich dieses Beispiel an der Stelle erzähle, es gab zwar gute Gründe, aber unterm Strich habe ich es nicht gemacht. Und wir finden ganz oft gute Gründe. Und manchmal sind die auch völlig legitim und die führen dann dazu, dass es nicht möglich ist. Aber wenn es immer wieder gute Gründe gibt und vielleicht auch manchmal Gründe dazu kommen, die nur vorgeschoben sind, dann führt das dazu, dass wir nichts machen und wieder nichts machen und es wieder aufschieben und wieder warten. Ich würde mich freuen, für mich und auch für dich, wenn das diesen Sommer anders ist, wenn wir diesen Sommer mehr machen. Und wir werden uns heute mal ansehen, wie das funktionieren kann. Es soll dabei auch um Ausrüstung gehen, um ein paar Dinge, die wir vor dem Sommer nochmal überprüfen könnten, aber vor allem um Fähigkeiten, die uns draußen helfen. Je länger ich über diese Folge nachgedacht habe, desto mehr bin ich bei einer Fähigkeit hängen geblieben, die für mich sehr viel mit Abenteuer zu tun hat und die gerne unterschätzt wird. Und das ist die Fähigkeit zu improvisieren. Improvisation bedeutet ja nicht nur, eine Lösung zu finden, wenn unterwegs was schief läuft, sondern Improvisation kann schon viel früher beginnen, nämlich bei der Frage, ob wir überhaupt aufbrechen. Improvisation kann uns helfen, aus den Dingen, die uns zur Verfügung stehen, was zu machen. Ich will dir mal sagen, wie Wikipedia Improvisation definiert. Und zwar als spontanen praktischen Gebrauch von Kreativität zur Lösung auftretender Probleme. Aber Improvisation kann auch ohne konkrete Problemstellung was Neues entstehen lassen. Was es vorher noch nicht gab. Wenn wir über Improvisation draußen sprechen, dann denken wir wahrscheinlich zuerst an Situationen, in denen was nicht funktioniert. Der Weg ist gesperrt. Das Wetter kippt, der Bus kommt nicht, ein Teil der Ausrüstung geht kaputt. Wir brauchen die Fähigkeit zum Improvisieren aber schon dann, wenn wir uns entscheiden müssen, ob wir überhaupt losgehen. Weil vielleicht denken wir, dass wir für eine richtige Tour mindestens 3 oder 4 Tage brauchen, dass wir für eine Nacht draußen erstmal irgendwo hinfahren müssen, dass wir für eine Fahrradtour noch bessere Taschen brauchen oder für ein Abenteuer überhaupt erstmal eine richtig außergewöhnliche Idee. Genau an der Stelle können wir aber schon anfangen zu improvisieren. Das heißt nicht mehr fragen, warum geht es gerade nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern was geht mit dem, was gerade da ist. Also eine ehrliche Suche nach den Möglichkeiten, die zwischen perfekten Plan und Zuhause bleiben liegen. Denn wie gesagt, wir benutzen den Begriff Improvisation ja häufig dann, wenn was schiefgelaufen ist oder problematisch wurde. Wir mussten improvisieren. Das klingt nach Notlösung ein bisschen. Eigentlich gab es einen guten Plan, dann kam was dazwischen und nun mussten wir eben irgendwie zurechtkommen. In der Kunst, wenn wir uns das mal anschauen, hat Improvisation eine ganz andere Bedeutung. Wenn du zum Beispiel einen Jazzmusiker nimmst, der auf die Bühne kommt und zu dem Zeitpunkt noch gar nicht genau weiß, welche Musik an diesem Abend entstehen wird. Das bedeutet nicht, dass er unvorbereitet ist. Im Gegenteil, er hat vielleicht Jahrzehnte damit verbracht, sein Instrument zu beherrschen. Der kennt Harmonien, der kennt Rhythmen und er hat tausende Stunden gespielt und genauso viele Stunden anderen zugehört. Das heißt, er verfügt über ein riesiges musikalisches Vokabular. Aber all das Wissen dient ihm nicht dazu, an dem Abend was bereits Feststehendes, möglichst Fehlerfreies zu reproduzieren. Das dient ihm dazu, im Moment frei reagieren zu können. Es gibt einen berühmten Pianisten, Keith Jarrett, der hat ganze Solokonzerte improvisiert. Wenn der auf die Bühne kam, dann existierte die Musik, die das Publikum hören würde an dem Abend noch gar nicht. Das finde ich einen faszinierenden Gedanken. Mensch kann sich jahrelang vorbereiten, ohne genau zu wissen, wofür. Oder anders gesagt, er bereitet sich nicht auf einen exakten Ablauf vor. Der bereitet sich darauf vor, reagieren zu können. Und vielleicht können wir uns auf Abenteuer auf eine ganz ähnliche Weise vorbereiten. Wir müssen nicht jeden Kilometer einer Tour kennen, aber wir können lernen, uns zu orientieren. Wir müssen nicht wissen, welches Problem unterwegs auftreten wird, aber wir können unsere Ausrüstung kennen. Wir müssen nicht jede Wetterveränderung vorhersehen, aber wir können lernen, aufmerksam zu beobachten. Wir müssen nicht wissen, welche Entscheidung wir treffen, aber wir können Erfahrungen sammeln, die uns helfen, dann eine gute Entscheidung zu treffen, wenn der Moment gekommen ist. In der improvisierten Musik gibt es noch einen Gedanken, den ich super spannend finde. Improvisation bedeutet nicht automatisch, dass es keine Regeln gibt. Es gibt einen Rahmen, es gibt eine Tonart, eine harmonische Struktur, ein Tempo, ein Thema oder eine bestimmte Abfolge. Aber innerhalb dieses Rahmens entsteht Freiheit. Und auch das können wir ja ins Abenteuer mit reinnehmen. Es gibt in der künstlerischen Improvisation noch einen Aspekt, der mir wichtig erscheint für das Abenteuer. Und zwar bedeutet Improvisation auch nicht nur, immer selbst Ideen zu haben, sondern kann auch bedeuten, zu reagieren. Wenn mehrere Musiker miteinander improvisieren, dann spielt nicht einfach jeder für sich das, was ihm gerade einfällt, sondern einer setzt einen Impuls, ein anderer greift ihn auf. Ein Rhythmus verändert sich, jemand lässt plötzlich Raum, ein anderer kommt da rein in diesen Raum und füllt diesen Raum. Auch im Tanz gibt es dafür schöne Beispiele. Ein so ein Begriff zum Beispiel Contact Improvisation, der hat sich Anfang der 70er Jahre entwickelt. Steve Paxton, also ein Tänzer und Choreograf, der den geprägt hat. Und dabei geht es darum, wie sich Bewegung entwickelt aus Kontakt, Gewicht, Schwerkraft, Balance, Momentum, also wer sich bewegt, muss wahrnehmen, was gerade geschieht. Wo ist gerade der Schwerpunkt, das Gewicht des anderen? Wo entsteht ein Impuls? Wo muss ich nachgeben? Wo kann ich folgen? Wo entsteht aus der Bewegung meines Gegenübers eine Bewegung, die ich allein niemals geplant hätte? Das sieht man zum Beispiel auch beim Fußball. Jetzt ist ja gerade WM, ja, große Fußballzeit. Auch ich gucke viel Fußball. Und Fußball, jede andere kreative Spielsportart, ist auch ein Beispiel dafür, wie durch ein Reagieren auf Bewegungen und Aktionen eines Gegenübers etwas entstehen kann, was noch nie da gewesen ist. Irgendeine Lösung. Heute Nacht, ich nehme diesen Podcast auf am Montag, bevor er erscheint, und in der Nacht von Sonntag auf Montag hat Mexiko gegen England gespielt. Ein episches Spiel im Aztekenstadion vor einer unglaublichen Kulisse, ein unglaublicher Kampf und ein Spiel, von dem vorher noch niemand sagen konnte, wie das ausgeht, welche Momente, welche Aktionen da kreiert werden. Und am Ende steht etwas, was über Jahre eine Erinnerung bleiben wird für viele, vor allen Dingen für die englischen Fans, eine positive. Aber das ist nur ein konkretes Beispiel, wie auch im Fußball und in anderen Spielsportarten durch Improvisation Außergewöhnliches, Neues, teilweise nie Dagewesenes entsteht. Mich fasziniert daran der Gedanke, wer improvisieren will, der muss zuerst wahrnehmen. Das gilt, wenn wir draußen unterwegs sind, genauso. Wie geht's mir eigentlich gerade? Wie geht's den anderen, mit denen ich unterwegs bin? Sind wir langsamer als gedacht? Wie verändert sich der Wind? Wie sieht der Himmel aus? Wie viel Wasser haben wir noch? Wird jemand still, der sonst viel redet? Sind wir noch aufmerksam oder treffen wir gerade Entscheidungen nur noch aus Erschöpfung? Also erst wahrnehmen und dann kreativ darauf reagieren. Wenn du dich mit der Idee der Improvisation auseinandersetzt, dann stößt du auch auf einen Gedanken, der zunächst wahrscheinlich ziemlich weit weg scheint vom Radfahren, vom Wandern oder einer Draußennacht. Der französische Anthropologe Claude Lévi-Strauss, der hat übrigens nichts mit der Jeans zu tun, hat Anfang der 60er Jahre ein Buch veröffentlicht, das heißt auf Deutsch Das wilde Denken. Jetzt kann der Titel leicht missverstanden werden. Mit dem wilden Denken ist kein chaotisches, irrationales oder primitives Denken gemeint. Es geht aber um das Denken, was ganz viel auch Urvölker an den Tag legen. Deshalb hat diese Bezeichnung wildes Denken auch so ein bisschen Geschmäckle, auch wenn das in keinster Weise irgendwie abwertend gemeint ist. Der Claude Lévi-Strauss hat sich interessiert für ein Denken, das sehr genau mit der konkreten Welt verbunden ist. Ein Denken, das beobachtet, unterscheidet, ordnet, Beziehungen erkennt und mit dem arbeitet, was vorhanden ist. Ein Denken, das aber ganz anders funktioniert als das wissenschaftliche Denken. Weil das Beobachtung und Interpretation, Vergangenes, Gegenwärtiges und Fantasie kreativ, improvisierend verwebt. Ich habe auch da nochmal bei Wikipedia nachgelesen und ein Beispiel gefunden aus dem Buch von Claude Lévi-Strauss, Das wilde Denken, was ein ganz schönes Beispiel dafür ist. Und zwar der Mythos des Donnervogels bei vielen nordamerikanischen Ureinwohnern. Durch die Tatsache, dass die Gewittersaison des Jahres im gleichen Monat beginnt, in dem die Zugvögel zurückkehren und auch endet, wenn die Zugvögel wieder gen Norden fliegen, haben diese Ureinwohner eine mythisch-logische Verbindung zwischen diesen beiden Phänomenen hergestellt und die Donnervögel zu Herrschern der Himmelswelt gemacht, weil sie in ihren Augen die Blitze erzeugen, weil ihre Sprache das Donnergrollen ist und die Wolkenfront, die sich nähert, ihre Körper repräsentiert. Und auf diese Weise entsteht eine symbolische Erklärung für den Wechsel der Jahreszeiten und die Verbindung zwischen Himmel und Erde mit einer eingängigen Personifizierung für die Kräfte, die diese Phänomene verursachen. So steht es bei Wikipedia. Und da steht auch, dass der Begriff wildes Denken in der modernen Kunst immer wieder aufgegriffen wird. Da wird es verstanden als Freiheit, spontane Zusammenhänge zwischen Beobachtung und Bedeutungszuweisung zu konstruieren. Und Lévi-Strauss hat für dieses wilde Denken einen ganz interessanten Begriff gefunden, und zwar den der Bricolage, französischer Begriff, den man übersetzen kann mit Bastelei oder Bastelarbeit. Er sagt, dass ein Bricoleur jemand ist, der so MacGyver-mäßig mit einem vorhandenen Vorrat an Dingen arbeitet, der nicht mit einem vollständig ausgearbeiteten Plan beginnt und anschließend dann die genau dafür vorgesehenen Materialien und Werkzeuge bestellt. Er schaut sich an, was da ist. Ein Stück Holz, eine Schnur, ein altes Werkzeug, ein Gegenstand, der ursprünglich mal für was anderes gedacht war vielleicht, eine Erfahrung aus einer früheren Situation. Und dann stellt er sich die Frage, was kann ich mit dem machen, was ich habe? Das ist doch eins zu eins eine Beschreibung von Abenteuer. Das ist doch genau das, was wir unterwegs auch ständig tun oder immer wieder tun müssen. Wir arbeiten mit einer begrenzten Zeit. Mit dem Wetter, was gerade ist, können wir nicht ändern. Mit dem Weg, der da vor uns liegt, mit dem Körper, den wir haben, mit unserer Stimmungslage an dem Tag, mit den Menschen, mit denen wir unterwegs sind, mit den Sachen, die wir hinten im Rucksack haben, mit den Erfahrungen, die wir im Rucksack haben und auch all den Dingen, die wir sonst so mit uns rumschleppen, auch mental. Mit dem, was wir können und mit dem, was wir noch nicht können. Wir greifen auf diesen Vorrat zurück und dann versuchen wir daraus, was zu machen. Insofern sind AbenteurerInnen eigentlich Bricoleure beziehungsweise Bricolösen, würde man dann sagen. Bastler, Bastlerinnen, Menschen, die nicht planlos durch die Welt laufen, sondern die eine Beziehung aufbauen zu den Dingen, die sie umgeben. Die hinschauen, Möglichkeiten erkennen und Dinge neu kombinieren, neu zusammensetzen. Nehmen wir an, wir sind losgegangen. Wir haben eine Route, wir haben ein Ziel, wir haben vielleicht so ein Track auch auf unserem Smartphone drauf, wenn wir digital navigieren. Wir wissen ungefähr, wo wir an dem Abend ankommen wollen, wie weit wir gehen wollen oder fahren wollen und wann wir zurück sein wollen. Und dann kommt die Wirklichkeit. Dann ist der Weg, den wir nehmen wollen, vielleicht gesperrt. Die Fähre fährt heute nicht. Der Platz, den wir uns für eine Pause ausgesucht haben, der ist gar nicht so schön, wie er auf der Karte aussah. Jemand in der Gruppe ist viel erschöpfter, als wir es gedacht haben. Das Wetter verändert sich schneller als gedacht. Oder wir selbst merken einfach, dass der Tag nicht so läuft, wie wir uns den vorgestellt haben. Und darauf müssen wir dann irgendwie reagieren. In solchen Momenten hilft die Frage, versuche ich gerade tatsächlich ein Problem zu lösen oder versuche ich vor allem meinen ursprünglichen Plan zu retten? Das ist nämlich nicht dasselbe. Vielleicht wollten wir auf einem bestimmten Gipfel, aber warum eigentlich? Ging es wirklich darum, genau an diesem Punkt zu sein auf der Karte oder ging es darum, einen guten Tag in den Bergen zu verbringen? Was könnte hier entstehen, das am Ende viel wertvoller ist als der Gipfel? Jetzt reicht eine offene Haltung allein natürlich nicht aus. Du kannst noch so gelassen sagen, wir finden schon irgendeine Lösung. Wenn du keine Idee hast, wie diese Lösung aussehen könnte, dann wird es irgendwann schwierig. Deshalb braucht gute Improvisation einen inneren Werkzeugkasten, eine Art Multitool, das aus vielen kleinen, verschiedenen Fähigkeiten besteht, die für sich genommen vielleicht gar nicht besonders spektakulär erscheinen. Es kann sein, eine Karte lesen zu können, um eine alternative Route zu suchen. Entfernungen und Gehzeiten, auch Gezeiten einigermaßen realistisch einschätzen zu können. Die Veränderungen des Wetters wahrnehmen und einordnen zu können. Wissen, wie man warm bleibt, wenn du eine längere Pause machen musst, irgendwo ungeplant. Wie du einen Fahrradschlauch flickst, einen kleinen Defekt provisorisch reparierst oder ein paar Knoten vielleicht beherrschst. Es gehört auch dazu, den Wasserbedarf einigermaßen einschätzen zu können. Einen Standort so beschreiben zu können, dass andere ihn verstehen. Zu wissen, welche Möglichkeiten es gibt, eine Tour abzukürzen. Das mag nach Oldschool-Fähigkeiten klingen, aber gerade diese analogen Skills, diese ganz einfachen, die sind entscheidend, wenn wir auf das zurückgeworfen werden, was wir bei uns tragen oder in uns tragen. Und wenn es in den Bergen eben vielleicht manchmal kein WLAN gibt, dann ist auch das Analoge doch von Relevanz. Was auch zum mentalen Multitool gehört, Improvisation kann ja bedeuten, nicht weiterzugehen oder Hilfe zu holen. Improvisation wirkt im Moment meist spontan, aber in den meisten Fällen liegen Improvisation Dinge zugrunde, die wir irgendwann vorher gelernt haben. Und auch das Hilfe holen und abbrechen kann eine solche Fähigkeit sein. Das verbindet den Wanderer wieder mit dem Musiker. Ein guter Jazzmusiker, ich habe es gesagt, der kann freispielen, weil er ein riesiges Repertoire hat an Erfahrung. Und je mehr Erfahrungen wir gemacht haben, je mehr kleine Fähigkeiten wir besitzen, desto größer wird unser Handlungsspielraum. Das ist eine ganz schöne Parallele eigentlich zu einem Modell aus der Psychologie und Motivationsforschung von einem amerikanisch-tschechischen Forscher, legendärer Forscher auch, Mihaly Csikszentmihalyi, der sich mit dem Flow-Erleben beschäftigt hat und der festgestellt hat, dass die Chance, Flow zu erleben in etwas, was wir tun, dann besonders hoch ist, wenn Fähigkeiten auf Herausforderungen treffen. Das heißt, wir können was und dann kommt eine Herausforderung und dann können wir das, was wir können, einsetzen und dann merken wir im besten Fall, hey, wir sind dieser Herausforderung gewachsen. Uns gelingt hier etwas. Dann kommen wir in den Flow. Und so ähnlich ist es auch mit der Improvisation. die passiert nicht im luftleeren Raum, wenn wir keine Fähigkeiten haben. Das müssen nicht immer unbedingt explizit Survival- und Outdoor-Skills sein. Das können auch Fähigkeiten aus dem Alltag sein, nämlich mit anderen Menschen zu kommunizieren und interagieren zu können. So eine Alltagsschleue, eine gewisse. Also immer wieder auch, da kommen wir gleich nochmal zu, mit einem Gegenstand zum Beispiel oder einem kleinen Werkzeug oder etwas, was wir haben, Beispiel MacGyver, Büroklammer, eine Situation zu lösen. Und das ist das, was auch entscheidend sein kann in abenteuerlichen Situationen, aber auch schon vorher halt irgendwie immer eine Möglichkeit zu finden. Deshalb kann eine schöne Aufgabe für diesen Sommer sein, lerne eine einzige neue Fähigkeit, die dir draußen nützlich sein kann. Nicht 10 Dinge auf einmal. Auch keine vollständige Ausbildung für sämtliche Eventualitäten, sondern eine Sache. Ein Knoten, der hilfreich ist, mit dem du vielleicht viele verschiedene Situationen lösen kannst. Karte lesen, ne? Analoge Karte. Und da sind wir dann so ein bisschen beim Thema Ausrüstung. Weil wenn wir uns nochmal die Idee der Bricolage angucken, also Bastelei, sollten wir uns nicht die Frage stellen, ob wir für jedes mögliche Problem den richtigen Spezialgegenstand dabei haben, sondern vor allem, welche Dinge schaffen viele Möglichkeiten. Ein leichtes Tuch zum Beispiel, so ein Schlauchtuch oder ein Buff, eine Schnur, Tape, ein Kabelbinder, ein wasserdichter Beutel, Stirnlampe, ein Reparaturflicken für Isomatten, den du aber auch für ein Zelt oder Kleidung nutzen kannst. Eine analoge physische Karte als Ergänzung zum Smartphone, falls das ausfallen sollte. Also welche Gegenstände in meiner Ausrüstung machen mich flexibler? Welche können mehr als eine Aufgabe erfüllen? Mindestens genauso wichtig ist die Frage, kann ich mit den Dingen, die ich dabei habe, eigentlich umgehen? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, ist aber doch ein handfestes Problem oft. Also wann hast du zuletzt deine Stirnlampe überprüft? Ja, ist die Powerbank wirklich geladen? Weil nun dabei haben, das reicht nicht. Das muss auch funktionieren. Sind die Offline-Karten wirklich auf dem Smartphone drauf? Ist das Flickzeug vollständig? Oder packe ich dann nur eine Box ein in der Hoffnung, dass da ja wohl alles drin sein wird? Passt der Flicken, den ich dabei habe, zu der Isomatte, die ich benutze? Ist die Regenjacke noch dicht? Also diese Vorbereitung, funktioniert der Kocher? Das, was ich vorher mache, bevor ich aufbreche, damit ich dann eben nicht in eine blöde Situation gerate vor Ort. Unser Verständnis von Abenteuer hat ja oft auch mit Heldentum zu tun, mit dem alleine durchkämpfen. Und klar, es braucht ja auch Selbstständigkeit, es braucht Autarkie, wenn wir da draußen unterwegs sind. Aber viele der besten Improvisationen, auch aus meiner Erfahrung, beginnen mit dem einfachen Satz, Entschuldigung, können Sie mir vielleicht helfen? Analog wieder zur Musik oder zum Tanz können andere verändern, was entsteht. Einer hat eine Idee, eine andere entdeckt einen Weg. Jemand ist müde, deshalb verändert sich die Route. Man begegnet jemandem, bekommt einen Hinweis, landet an einem Ort, von dem man vorher noch nie gehört hat. An der Stelle ist mir wichtig, nochmal zu unterscheiden, es gibt eine romantische Vorstellung vom Abenteuer. Wir laufen einfach los und irgendwie wird das schon. Das kann toll sein, es kann auch funktionieren. Es wird aber dann schwierig, wenn wir ernsthafte Risiken außer Acht lassen. Also wenn wir ohne ausreichend Wasser losgehen und dann nach einer improvisierten Lösung suchen müssen. Wie gesagt, kann funktionieren, ist aber nicht cool. Den Wetterbericht bewusst zu ignorieren. Und später dann von einer Wetterlage, die eigentlich vorhersehbar war, überrascht zu werden, ist auch nicht cool. Improvisation beginnt, glaube ich, wenn trotz vernünftiger Vorbereitung was anders kommt als gedacht. Gleichzeitig sind Vorbereitung und Improvisation keine Gegensätze. Na, auch in der Kunst nicht. Wie gesagt, der Musiker übt jahrelang, um in dem Moment frei zu sein. Der Tänzer, die Tänzerinnen, die trainieren Wahrnehmung, Gleichgewicht, Bewegung, um auf einen unvorhersehbaren Impuls reagieren zu können. Und auch draußen schafft Vorbereitung erst die Möglichkeit, offen zu bleiben. Die entscheidende Frage ist nicht, plane ich mein Abenteuer oder improvisiere ich, sondern wie bereite ich mich so vor, dass ich nicht alles kontrollieren muss? Vielleicht brauchen wir für einen Sommer voller Abenteuer am Ende weniger, als wir denken. Gleichzeitig ein bisschen mehr von was anderem. Mehr praktische Fähigkeiten. Ausrüstung, die wir kennen und der wir vertrauen können. Die Bereitschaft, einen Plan zu verändern. Die Fähigkeit, genau hinzuschauen, zuzuhören. Die Offenheit, andere Menschen nicht nur als Begleiter oder Helfer zu sehen, sondern als Menschen, durch die was Neues entstehen kann. Und es tut uns sicher ganz gut, diese besondere Haltung des Bastlers, des Bricoleurs zu verinnerlichen. Nicht immer zu fragen, was fehlt mir noch, sondern öfter, was ist schon da? Was kann ich damit machen? Welche Möglichkeiten habe ich übersehen? Was entsteht, wenn ich diese Dinge anders miteinander verbinde? Und das ist dann wirklich auch entscheidend in der Vorbereitung und Anbahnung unserer Abenteuer. Okay, wenn das nicht geht, was geht dann? Wie kann was entstehen, das noch nie da war? Das ich bislang noch nie in Erwägung gezogen habe? Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit in den nächsten Wochen. Ich selber breche am Donnerstag mit meiner Familie auf gen Süden und freue mich diesen Sommer besonders aufs Improvisieren. Vor allen Dingen nach dieser Folge, auch nachdem ich mich da nochmal intensiver mit beschäftigt habe, mit diesem Begriff, mit diesem Thema, mit dieser Fähigkeit. Und ich werde mit Sicherheit berichten bei Zeiten. Der Podcast geht jetzt erstmal auch in eine Sommerpause. Das heißt, heute ist die vorerst letzte Folge für die nächsten Wochen, also die letzte normale, die letzte frische, aktuelle Folge. Es wird auch in den nächsten Wochen immer kleine Häppchen geben, vielleicht auch mal eine Wiederholung. Aber die richtig, richtig normale nächste Folge, die gibt es dann erst im August, wirst du mitbekommen. Und da werde ich dann spätestens dann natürlich nochmal berichten, wie ich mit dem Improvisieren diesen Sommer so klargekommen bin. Ich wünsche dir auf jeden Fall nochmal, dass du eine gute Zeit jetzt hast, dass du auch das Improvisieren für dich vielleicht mal mitnimmst, diesen Gedanken nochmal schaust, wie kannst du den einsetzen jetzt auch in der nächsten Zeit und ja, diesen Sommer unvergesslich machen. Es würde an dieser Stelle hinten raus jetzt normalerweise der Hinweis kommen auf den Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Und den kannst du auch abonnieren, diesen Newsletter, wenn du es noch nicht getan hast, jederzeit unter christoförster.com/frei-raus. Auch der Newsletter geht jetzt aber in eine Sommerpause und kommt dann erst im August wieder. Ich bin gespannt, was dann passiert ist, was entstanden ist. Und wie wir uns wieder hören oder wieder sehen. Denn das an der Stelle nochmal, es gibt ja die Möglichkeit auch ab August, dass wir uns tatsächlich sehen, dass wir miteinander in die Natur gehen. Ich habe einige Tagesseminare angesetzt in ganz Deutschland, in den großen Städten Deutschlands von Hamburg bis nach Freiburg, in Berlin, Leipzig, München, Köln, Hannover, Göttingen, insgesamt 9 Städte. Da gibt es 2 verschiedene Formate, jeweils einen Tag, den Tag des Neuanfangs und ein Mikroabenteuer-Kickoff. Wenn du dir mal anschauen möchtest, was es damit genau auf sich hat und wie die Termine liegen in den einzelnen Städten, dann kannst du das gerne tun unter christoförster.com/Seminare. Da findest du alle relevanten Informationen dazu. Bis dahin, nicht im Hamburger Slang, sondern im Rheinischen, mach Idiot. When you hurt, then we bleed together. When times get tough, our love grows tougher still. Hell with easy roads, the best is up the hill. I've been